Wir grüßen uns ganz, ganz herzlich jetzt heute Abend, ihr Lieben. Meine Lieben, ich freue mich heute, dass ich einmal über diesen Lukas mit euch reden kann. Lukas, er wird dreimal von Paulus genannt und wir haben sein Evangelium. Es ist das dritte, Matthäus und dann Markus, Lukas, die Synoptiker nennt man diese drei ersten. Und dann das vierte, das ergänzt. Und ich meine, dass der Johannes eigentlich meinte, dass man schon etwas gehört, gelesen hat von dem, was alles passiert ist. Einfach wunderbar, der geliebte Arzt. Und meine Freunde, wir wollen ihn einmal ein bisschen kennenlernen, heute Abend. Und ich habe mir vorgenommen, einmal den Prolog, den Anfang zu lesen mit euch. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Und ich lese einmal hier von Vers 1 an. Er schreibt hier in der Einleitung, dass sich viele unterwunden haben, Bericht zu geben von den Geschichten, welche unter uns ergangen sind, wie uns das gegeben haben, die es von Anfang selbst gesehen und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich's auch für gut angesehen, nachdem ich's alles von Anbeginn mit Fleiß erkundet habe, dass ich dir's, mein guter Theophilus, in Ordnung schreibe, eingeordnet. Auf dass du gewissen Grund erfahrest, der Lehre, in welcher du unterrichtet bist. Auf dass du gewissen Grund, Freunde, ein Fundament erfahrest, der Lehre, in welcher du unterrichtet bist. Man hat sich viele Gedanken gemacht über diesen Theophilus, dem er schreibt. Und meine lieben Freunde, wir wissen nicht, wer das war. Man kann hier diskutieren. Also erstens einmal ist dieser Lukas ein Gelehrter. Freunde, ein Akademiker. Einer, der viel studiert hat. Und von den vier Evangelisten, Freunde, hat er das feinste Griechisch. Und er hat einen großen Wortschatz. Meine lieben Freunde, er hat 373 verschiedene Worte gebraucht, die anderen viel weniger. Man hört den Akademiker heraus und dieser Mann, meine Lieben, der hat sich jetzt die Mühe gemacht, alles jetzt zu hören, zu sondieren und er ist ein gläubiger Mensch, ein Syrer übrigens. Und meine lieben Freunde, er hat eine ganz besondere Stadt, seine Stadt. Und zwar kommt er von Antiochien. Und dort natürlich, Freunde, dort ist er dem Barnabas begegnet. Dieser Barnabas, der dann den Paulus, er war ja vorher der Saulus von Tarsus, er wurde zum Paulus, zum Kleinen, und er war in seiner Stadt wieder. Und dort hat dieser Barnabas ihn geholt und hat ihn nach Antiochien gebracht. Und ein ganzes Jahr haben diese beiden dort in dieser Stadt gewirkt. Und ich vergesse diesen Besuch nie dort, Freunde. eine Kirche in den Fels hineingetrieben. Groß. Eine unwahrscheinliche Akustik. Drei Fluchtwege. Wenn die Römer gekommen sind, um sie zu überfallen, dann konnten die weg. Und dort habe ich einen Gottesdienst abgehalten mit meiner Gruppe. Und das war eigentlich die Gemeinde, Freunde, von der die Apostel dann ausgesandt wurden. Wenn ich sage die Apostel, dann denke ich an den Apostel Paulus und an Barnabas und an Markus, Freunde, der war da auch dabei bei der ersten und dann nachher war er ja auch immer wieder dabei bei Paulus und dieser Markus, der Verwandte von Barnabas, der hat ja das Markus-Evangelium geschrieben. Und meine lieben Freunde, er wurde ja dann praktisch ein Sohn. Er wurde ein Sohn von Petrus, der hat ihm alles gesagt. Also das Markus-Evangelium ist eines, wo wir sagen, da ist Petrus mit dabei. Dieser Lukas ist der, der jetzt alles erforscht, mit allen gesprochen hat und jetzt dieses Evangelium diesem Theophilus da schreibt. Meine lieben Freunde, dieser Theophilus, es könnte sein, dass das einer seiner Professoren gewesen ist. Er hat ja verschiedene Schulen durchgemacht. Er hat auch den Eid des Arztes abgelegt. Und Freunde, ich meine, er hat das dem geschrieben. Und übrigens ist das das Evangelium, das für die Griechen. Und wenn ich jetzt sage Griechen, dann heißt das, für die Nichtjuden geschrieben ist. Aber vor allem auch für Griechen, natürlich. Aber wir haben ja zwei große Worte. Juden und dann nachher Griechen, das sind die Nichtjuden. Griechisch, das war die Sprache, meine lieben Freunde, die alle gesprochen haben. Mit Griechisch ist man unterwegs gewesen. Das ist auch der Grund, warum das Neue Testament in Griechisch abgefasst ist. Also ein ganz interessanter Mann. Ich habe gesagt, meine lieben Freunde, dass dieser dreimal genannt wird. Wir wollen das vielleicht einmal nachschauen. Ich weiß nicht, ob ich alle drei zusammen jetzt sage, vielleicht auch zwei. Aber wir wollen eines miteinander betrachten. Es gibt einen ganz, ganz kleinen Brief des Apostels an einen großen, reichen Mann. Wie heißt der Brief? Philemon. Philemon. Der Brief des Paulus an Philemon. Habt ihr den schon einmal gelesen? Ihr nickt, das glaube ich auch. Freunde, es ist ein fantastischer Brief. Da ist ein Sklave, der weggegangen ist. Geflohen ist. Und meine lieben Freunde, jetzt musste dieser Sklave eine schreckliche Strafe erwarten. Und er floh und im Hause dieses Philemon hat es eine Gemeinde gegeben. Und dort, meine lieben Freunde, war dieser Sklave auch gläubig geworden. Denn er flieht jetzt zum Apostel Paulus. Und Paulus schreibt jetzt diesem großen, reichen Mann, bei dem es die Sklaven gut hatten. Warum der geflohen ist, weiß ich nicht. Und er schreibt, du hör mal, ich schicke ihn wieder zu dir. Und nimm ihn so auf, als wäre ich es persönlich. Es ist so etwas Herzerfrischendes. Und wisst ihr, Freunde, ich denke jetzt, Ich werde einen ganzen Abend über diesen kurzen Brief, das ist natürlich nur ein Kapitel, an Philemon reden müssen. Wir haben nämlich da eine gewaltige Schau vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist und dann dieser Sklave jetzt. Und der kommt jetzt heim und wird wieder aufgenommen. Meine Lieben, etwas ganz Fantastisches. Und ich möchte hier jetzt in diesem kleinen Brief lesen von diesem Lukas. Dem Philemon schreibt er im Vers 19, ich, Paulus, habe es geschrieben mit meiner Hand. Den ganzen Brief. Sonst hat er meistens nur den Gruß geschrieben. Die ganzen Briefe, die hat er diktiert. Aber der da, der ging ihm so zu Herzen und dieser Sklave. Und jetzt schickt er ihn nach Hause. Ich, Paulus, habe es geschrieben mit meiner Hand. Ich will's bezahlen, wenn er ihm irgendwie etwas unterschlagen hat oder irgend so. Ich will's bezahlen. Ich schweige, dass du dich selbst mir schuldig bist, denn durch den Apostel ist dieser Philemon gläubig geworden. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir ergötze in dem Herrn. Erquicke mein Herz in dem Herrn. Ich habe aus Zuversicht deines Gehorsams dir geschrieben. Und ich weiß, du wirst mehr tun, denn ich sage. Daneben bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch euer Gebet euch geschenkt werde. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christo Jesu, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mein Gehilfe, meine Gehilfen, die alle, die er da aufgezählt hat. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit eurem Geist. Und dann schreibt er, Amen. Amen. So sei es. Führt euch einmal diesen Brief zu Gemüte, Freunde. Es ist etwas ganz, ganz Fantastisches. Und dann finden wir diesen Lukas noch einmal im Kolosserbrief. Und ich lese hier im 4. Kapitel von Vers 10 an. Kolosser 4 von Vers 10 an. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, und jetzt pass auf, der Neffe des Barnabas. Über welchen ihr etliche Befehle empfangen habt, so er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Dieser Neffe des Barnabas, der war mit auf einer Missionsreise, auf der ersten. Und dann diese Strapazen, wisst ihr, Freunde, die hatten keine klimatisierten Busse, die hatten keine Autos. Die waren höchstens auf Esel, wenn es gut ging, aber vor allem waren sie zu Fuß, Freunde, da gab es kein fußlahmes Volk. Und plötzlich hat er gesehen, ja sowas, da, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann hat er die zwei verlassen, den Barnabas und den Paulus. Und dann bei der nächsten Reise, da wollte er wieder mitkommen und dann hat Paulus sich geweigert. Und das war dann die Kontroverse zwischen Barnabas und Paulus. Und dann ist Barnabas mit diesem Markus allein losgezogen und der Apostel Paulus mit Silas, mit dem Timotheus, mit allen möglichen, mit Lukas. Und so ist das Evangelium noch schneller in die Welt hinausgegangen, weil jetzt zwei sich dann da trennten, um zu evangelisieren. Und jetzt sehen wir diesen Markus wieder hier, von dem er jetzt den Kolossern schreibt. Und er ist beim Apostel Paulus. Es grüßt euch Markus, der Neffe des Barnabas. über welchen ihr etliche Befehle empfangen habt, von ihm natürlich, von Paulus, so er zu euch kommt, nehmt ihn auf. An einer anderen Stelle schreibt er, dass er ihm sehr nützlich ist, dass er ihm dienst und so weiter. Und Jesus, der da heißt Justus, die aus den Juden sind, diese sind allein meine Gehilfen am Reich Gottes, die mir ein Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der von den Euren ist, der schreibt das den Kolossern, der kam von Kolossea, ein Knecht Christi, der alle Zeit ringt für euch mit Gebeten, auf dass ihr besteht vollkommen und erfüllt mit allem Willen Gottes. Ich gebe ihm Zeugnis, dass er großen Fleiß hat um euch und um die zu Laodicea und zu Hierapolis. Das sind die drei Städte, die zusammen sind. Freunde, Kolossea, wenn man in Hierapolis steht, dort sind die heißen Quellen, Freunde, dann nachher unten ist Laodicea und links in der Höhe ist Kolossea. Und die Briefe, die wurden dann in allen drei Gemeinden, wunderbare Gemeinden dort, wurden dann gelesen. Pamukkale heißt heute Hierapolis, Pamukkale. Ein Ort, wo man wunderbar in diesen Quellen baden kann. Und das Wasser, das kommt runter, alles ist weiß vom Kalk, von diesen Quellen, sehr kalkhaltig. Und dann unten kommt der Bach von Laodicea. Freunde, dort unten. Und dort in Laodicea trifft sich das heiße Wasser mit dem kalten vom Bach, der auch da in diese Stadt nach Laodicea hineinfließt. Und da haben wir heiß und kalt, und denen schreibt er ja, wenn ihr doch nur heiß wäret oder kalt. Aber Freunde, ein Kilometer weiter unten, da hat sich das Wasser jetzt miteinander vermengt, und er sagt, aber ihr seid lau. Und weil ihr lau seid, werde ich euch aus dem Munde speien, spricht der Herr. Also heiß oder kalt, aber nicht lau. Und das ist die Not heute, Freunde. Lau. Weder noch. Das ist es. Also, dieser Epaphras, ein Knecht Christi, der alle Zeit ringt für euch mit Gebeten, auf das ihr besteht vollkommen und erfüllt mit allem Willen Gottes. Ich gebe ihm Zeugnis, dass er großen Fleiß hat. Das war ein Fürbitter, der sich in den Riss stellte, wisst ihr, gegen all das Schreckliche, gegen das Gericht. Er hat Fürbitte getan. Fleiß hat er gezeigt um euch und die zu Laodicea. Wir haben ja den Brief an Laodicea, Freunde, in der Offenbarung, nicht? Das ist die siebte Gemeinde. Weil du lau bist. Das haben die verstanden. Und die zu Hierapolis. Es grüßt euch Lukas. Das ist jetzt im Vers 14. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte. Und Demas. Meine Freunde, ich könnte jetzt noch das dritte aufschlagen, aber da steht Lukas, der geliebte Arzt, dasselbe. Das will ich jetzt nicht tun. Aber es ist hochinteressant, wenn ich jetzt mit euch einmal den Prolog, den Anfang lese von der Apostelgeschichte. Derselbe Mann, derselbe Autor wie vom Lukas-Evangelium. Und Er macht eigentlich dann gerade Fortsetzung. Wisst ihr, am Schluss, da spricht er vom Weggang des Herrn Jesus. Ich möchte euch das einmal lesen. Lukas, das letzte Kapitel. Und hier da lese ich in Kapitel 24 von Vers 49 an. Siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Was ist das? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis das ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Jesus hat das mit seinen Jüngern getan. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Die Schechina, die Herrlichkeitswolke ist gekommen und hat ihn weggenommen, Freunde. Was heißt da Himmel? In die andere Dimension, dort wo Gott lebt, der Vater und von da an auch der Sohn. Sie aber beteten ihn an und lehrten und kehrten wieder nach Jerusalem zurück mit großer Freude und waren alle Wege im Tempel, priesen und lobten Gott. Das ist jetzt das Ende des Lukas-Evangeliums. Und jetzt lese ich euch den Anfang von der Apostelgeschichte. In der ersten Rede habe ich getan, lieber Theophilus, das ist wieder derselbe, er schreibt beide Sachen an denselben Mann, von alledem, dass Jesus anfing, beides zu tun und zu lehren, bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er hatte erwählt, durch den Heiligen Geist Befehl getan hatte, nämlich der Missionsbefehl, der heute vergessen wird. Ist doch egal, was man für eine Religion hat. Ist alles dasselbe. Allah ist dasselbe und Jahwe ist dasselbe. Und die ganzen Götzen sind dasselbe, die da in Indien angebetet werden. Gott, das ist einfach Religion, das ist alles dasselbe. Und hier in Bern gibt es ein Haus, wo die alle unter einem Dach sind. Unvorstellbar sowas. Welchen er sich nach seinem Leiden lebendig erzeigt hatte, durch mancherlei Erweisungen, und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters. Welche ihr habt gehört, sprach er von ihr, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die aber so zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat. Meine Lieben, der nüchterne Mann, der Arzt. Niemand weiß Zeit noch Stunde, nur der Vater. Meine Lieben, es ist interessant, wie dieser Mann in der Apostelgeschichte von all dem, was da geschah, berichtet. Ich will euch einmal das 16. Kapitel aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 16 und ich lese hier von Vers 5 an. Wir sehen hier Timotheus, begleitet von Paulus, und da steht dann im Vers 5, die sind jetzt durch die Gemeinden gegangen, da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen zu an der Zahl täglich. Wisst ihr, Freunde, die kamen täglich zusammen. Und nach der Himmelfahrt Jesu, da waren die täglich im Tempel. Da gab es noch kein Fernsehen. Es gab keinen Rundfunk. Sie haben nicht gejasset. Die waren einfach täglich zusammen, Freunde. Und wisst ihr warum? Sie erwarteten Jesus täglich. Sie haben gedacht, ja, keiner weiß Zeit noch Stunde, aber er kommt. Er kommt, er hat das vorausgesagt, er wird kommen, er will, dass wir sind, wo er sind, er wird bald kommen. Dieser Jesus, den ihr jetzt gesehen habt, gehimmelfahren, der wird wiederkommen, also er kommt. Und dann haben sie gedacht, na ja, es hat doch gar keinen Wert, dass wir groß sehen. Er kommt sowieso auf. Und es hat doch gar keinen Sinn, dass wir da noch große Dinge sonst tun. Wir sind zusammen, wir warten. Dann haben sie ihre Häuser verkauft, die Äcker verkauft, das Geld den Aposteln gebracht. Die haben es ausgeteilt, jeder hatte genug, es war fantastisch. Sie waren zusammen in einer Naherwartung und lobten und priesen Gott. Und meine lieben Freunde, ja, was soll ich euch sagen, er kam eben nicht so schnell. Und plötzlich war alles aufgebraucht. Kein Geld mehr, kein Acker mehr. Und jetzt haben die gläubig gewordenen aus den Nationen, gläubig geworden durch den Apostel Paulus, die haben Geld gesammelt für die Verarmten in Jerusalem. Und dann haben die gemerkt, ja, wir müssen Geduld haben. Geduld tut euch Not. Und dann sind die wieder aufgeblüht, haben wieder Äcker jetzt dann da bestellt und so weiter. Also hochinteressant ist diese ganze Geschichte. Ich lese jetzt weiter. Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen zu an der Zahl täglich. Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt, von dem Heiligen Geist zu reden, das Wort in Asien. Und da sehen wir, dass der Heilige Geist, meine lieben Freunde, eine Person ist. Dieser Heilige Geist, meine lieben Freunde, der ist mit ihnen unterwegs gewesen. Der hat sie geführt. Und dieser Heilige Geist, der hat ihm gezeigt, dem Apostel, du sollst nicht in Phrygien und in Galatien predigen. Es ward ihnen gewährt, von dem Heiligen Geist zu reden, das Wort in Asien. Als sie aber kamen, hört meine Betonung, als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie durch Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Das war ein Mann aus Mazedonien, der stand und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsobald zu reisen nach Mazedonien. Was ist euch jetzt aufgefallen, Freunde? Was ist euch aufgefallen? Ich habe versucht, es zu betonen. Am Anfang sagte er sie. Und plötzlich sagte er wir. Da ist er, der geliebte Arzt, zu ihnen gestoßen. Ich will es euch noch einmal zeigen. Freunde, jetzt von da an steht immer wir. Er war einfach jetzt dabei. Also, da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt, von dem Heiligen Geist zu reden, das Wort in Asien. Und dann steht hier, als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie durch Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorbei und kamen nach Troas und hier in Troas hat er das Gesicht gehabt und da ist der Lukas dazugekommen. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Da war ein Mann aus Mazedonien, der stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsobald, sofort, zu reisen nach Mazedonien. Gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir aus von Troas und geradewegs kamen wir nach Samothrazien, des anderen Tages nach Neapolis, das ist heute Kavala, ein wunderschönes Städtchen, Freunde, am Meer. Ich war dort. Und von da gen Philippi. Philippi nannte man das kleine Rom, welches ist die Hauptstadt des Landes Mazedonien und eine Freistadt. Wir hatten aber in dieser Stadt unser Wesen etliche Tage. Und jetzt beschreibt er, was da alles passiert ist. Und meine Freunde, dann wurden ja die zwei gegeißelt und ins innerste Gefängnis geworfen. Und Freunde, der Lukas war dabei. Das war der Arzt. Und glaubt es mir, der hat die Wunden dann gepflegt von denen und geholfen und so weiter. Und es ist interessant, wenn man das Lukas-Evangelium betrachtet und liest, meine Lieben, da kommt so oft kommt der Arzt durch, zum Beispiel bei diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wisst ihr, also der hat dann nachher Wein und Öl und Wein da in die Wunden getan, der Wein, das Alkohol zum Desinfizieren, also überall kommt dieser Arzt dann wieder vor. Das ist also wirklich ganz, ganz interessant. Ich schlage noch mit euch das 20. Kapitel auf in der Apostelgeschichte. Kapitel 20 und hier von Vers 6 an. Wir aber schifften nach den Ostertagen von Philippi an bis an den fünften Tag und kamen zu ihnen gen Troas und hatten da unser Wesen 7 Tage, wieder Troas. Am ersten Tag der Woche aber, jetzt pass auf, das ist jetzt interessant. Am ersten Tag der Woche aber, was ist das für ein Tag? Das ist der Sonntag. Das ist der Sonntag. Am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen. Sie haben das Abendmahl miteinander genommen, ein Liebesmahl miteinander gegessen. Ich lese das noch einmal. Für die, die immer nur meinen, dass sie nur am Sabbat zusammengekommen sind. Am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages weiterreisen und zog die Rede hin bis zu Mitternacht. Und dann ist ja der Jüngling da gefallen, der ist eingeschlafen und er hat ihn auferweckt, nicht wahr? Also wann sind die zusammengekommen? Am ersten Tag der Woche, also nicht nur am Sabbat, Freunde. Das müssen wir einmal ganz genau sehen. Und zwar um das Brot zu brechen. Und Paulus hat gepredigt. Und sie haben das Geld zusammengelegt für die Verarmten in Jerusalem. Und die haben nicht nur das Geld gebracht und dann sind sie wieder auseinandergegangen. Die haben Gottesdienst gemacht. Aber Freunde, das heißt noch nicht, dass Gott jetzt den Sonntag eingesetzt hat. Sondern er hat einen neuen Tag gemacht, und zwar heute. Hebräerbrief, Kapitel, das ist ganz klar, er hat einen neuen Tag. Kapitel 4, heute soll ihr seine Stimme hören, verstocket eure Herzen nicht und geht ein, wo denn? In den neutestamentlichen Sabbat, der anfängt am Tag deiner Wiedergeburt, deiner Bekehrung. Und da sollst du in diesem Sabbat bleiben, in dieser Sabbatruhe und aus dieser Sabbatruhe heraus wirken. Und meine Freunde, der Herr Jesus, der hat am Sabbat gepredigt in der Synagoge. Er war am Montag da und am Sonntag und am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die ganze Woche ist er unterwegs gewesen und hat gepredigt. Und die ersten Jünger, die sind sowieso alle Tage zusammen gewesen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Meine Lieben, ich will zum Schluss kommen. Ich will zum Schluss kommen. Und zwar gibt es jetzt etwas, das Lukas ganz allein als einziger berichtet. Und ich schlage hier das Lukas-Evangelium auf, Kapitel 2. Lukas 2, und ich lese von Vers 29 an. Lukas 2, Vers 29. Aber ich lese schon von Vers 25 an. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er sollte den Tod nicht sehen, er hätte denn zuvor den Christus, den Maschiach, den Gesalbten des Herrn gesehen. Also der Heilige Geist hat diesem Simeon das gezeigt. Du wirst nicht sterben, bevor du den Maschiach, den Gesalbten, den Messias, den Erwarteten gesehen hast. Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie ihn täten, wie man pflegt, nach der Tora, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Und das, was jetzt dieser Simeon hier sagt, das steht einzig und allein in diesem Evangelium. Nur er. Und jetzt hört auf. Gut zu, was er sagt. Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Jetzt, welchen du bereitet hast vor allen Völkern. Er, der Syrer. Welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, die Nationen und zum Preis deines Volkes Israel. Dieser Mann war der Mann, der die Nationen sieht. Er, der Syrer von Antiochien, Freunde. Und das, was der geweissagt hat, dieser Simeon, das steht nur in diesem fantastischen, wunderbaren Evangelium. Da haben wir ja auch diese Weihnachtsgeschichte, die immer wieder gelesen wird im Lukas. Lest einmal dieses großartige Evangelium. Und Freunde, wir sind aus den Nationen. Wir sind aus den Heiden. Und wir sind erwählt durch diesen Heiland. Und meine lieben Freunde, nicht nur am Sabbat kamen sie zusammen, sondern auch am ersten Tag der Woche. Sie waren alle Tage zusammen und der Herr tat hinzu, alle Tage. Und wir loben und preisen unseren Gott, der wirkt bis zum heutigen Tag. Amen. Herr, wir preisen dich, du bist so ein wunderbarer Heiland. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass dieser Lukas, dieser Arzt, dieser Geliebte, dass der in diesem feinen Griechisch alles geordnet, diesem Theophilus jetzt erzählt und dann alles, was jetzt da geschah, in der Urgemeinde, als das Evangelium seinen Siegeszug angetreten hat. Und Herr Jesus, du bist gekommen für alle Nationen zum Lobe Israels. Denn du, Herr Jesus, bist als jüdischer Mann geboren, um die Welt, den Kosmos zu erretten. Und wir danken dir für das Kreuz und wir danken dir für dein Blut und wir preisen den Vater, denn du bist einfach unser Gott. Wir danken dir, der du dich uns offenbarst als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist, du dreieiniger Gott. Wir loben und preisen dich aus tiefstem Herzen. Amen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben und alle sagen Amen. So sei es. Shalom, Shalom und Lehi Traot. Und wer jemand noch mit mir reden will und noch das Gebet wünscht, natürlich habe ich Zeit, ich bin da vorne.